So, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sommerzeit. Vielleicht hat der eine oder andere von euch auch schon einen Drachen steigen lassen. Wenn noch nicht, das Wetter wird langsam gut, Wind ist da. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder bei euch sein zu dürfen. Und zu Beginn der Predigt lade ich euch ein, mit mir 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit zurückzudenken. Es war ein heißer Tag. Die Sonne schien unbarmherzig auf den Rücken der vier Freunde. Sie gingen leicht gebückt, denn sie hatten schwer zu tragen. Obwohl ihr seit Kindheitstagen Bekannter recht dürr war und nicht viel am Leib trug, wurde doch das Gewicht von ihm mit der Zeit immer schwerer. Ihre Hände brannten. Jeder trug eine Ecke der Matte. Sie legten eine kurze Pause ein, wischten sich den Schweiß von der Stirn. Die Arme taten weh. Und dennoch gingen sie weiter. Bis zum Haus des Simon und Andreas, denn dort sollte dieser Jesus sein. So hatte man es ihnen erzählt. Und auch hatte man ihm gesagt, dass dieser Jesus Wunder vollbringen kann. Zum Beispiel die Schwiegermutter vom Simon ist gesund geworden vom Fieber. Vielleicht könnte er dann ja auch ihrem Freund helfen. Sie gingen weiter. Und schon kam die letzte Wegbiegung. Sie beschleunigten ihr Tempo, das baldige Ziel fest im Blick. Doch dann, welche Enttäuschung. Jesus konnten sie nicht sehen, stattdessen eine Traube von Menschen vor dem Haus. Sie gingen näher heran, alles voll. Die Leute standen draußen, weil innen drin schon alle Plätze belegt waren. Jesu Stimme konnten sie zwar hören, aber ihn nicht sehen. Was nützte das? Sie fingen an, die Menschen um sich herum zu fragen, können wir bitte durch, wir haben hier einen Notfall, lasst uns rein. Keine Chance. Seid ruhig. Hört auf zu stören. Seid leise. Und nun? Sie waren frustriert. Hatten sie den ganzen Weg auf sich genommen, umsonst? Sollten sie wieder umkehren? Fragen über Fragen. Bestimmt hat der eine oder andere von euch erkannt, um welche Geschichte es mir geht. Die Heilung des Gelähmten. So oder so ähnlich kann es damals abgelaufen sein. Die Hitze, die Frustration, dass Jesus umdrängt ist von anderen Leuten, sie kommen nicht an ihn heran. Und dennoch geben diese Freunde nicht auf. Mich begeistern diese Freunde von dem Gelähmten. Er selber konnte unmöglich zu Jesus alleine kommen, ausgeschlossen, keine Chance. Aber er war nicht allein. Gerade dafür hatte er seine Freunde, die es auf sich nahmen, ihn zu tragen. Sicherlich keine angenehme Beschäftigung in der Hitze. Das erforderte wirkliche Hilfsbereitschaft und auch den Glauben, dass dieser Weg sich lohnen würde. Und dann die Enttäuschung. Jesus ist nicht erreichbar. Geht es uns nicht manchmal ebenso? Da wollen wir etwas machen und scheitern beim ersten Anlauf. Und dabei war die Idee, die wir hatten, richtig gut. Der Ansatz war stimmig und dann klappt es nicht. Wir stehen mit leeren Händen da. Und nun, wie sollen wir reagieren? Umkehren, aufgeben oder weitermachen und weitere Anstrengungen in Kauf nehmen? Die Freunde des Gelähmten, sie hatten die Wahl. Wir hätten ihnen keinen Vorwurf machen können, wenn sie umgekehrt wären. Enttäuscht, frustriert, resigniert, dass ihr guter Wille nicht ausgereicht hat. Sie sind ja schon aktiv geworden. Sie haben ja schon versucht, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Wie hätten wir reagiert? Wie leicht geben wir es auf, für Dinge zu kämpfen, für die es sich zu kämpfen lohnt? Wie leicht geben wir solche Dinge auf? Für die Ehe, für den Freund, dem es nicht gut geht, für Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt. Und mich berühren immer die Geschichten, die davon erzählen, dass jemand nicht aufgab. Wie die vier Freunde nicht aufgaben. Und sehr viel später die Mutter von Thomas Edison, dem großen Erfinder, nicht nur von der Glühbirne, aber auch. Man erzählt sich von ihm folgende Geschichte. Eines Tages kam der kleine Thomas Edison von der Schule und er hatte einen Brief in der Hand. Er gab ihn seiner Mutter mit den Worten: Mein Lehrer hat mir gesagt, nur du darfst den Inhalt von dem Brief lesen. Die Mutter öffnete den Brief und Tränen traten in ihre Augen. Sie las Edison laut vor. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Und das tat sie dann auch, mit Erfolg. Viele Jahre später, nachdem die Mutter von Edison schon gestorben war, durchsucht er einige alte Familiensachen. Und plötzlich stößt er in der Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Es war der Brief von dem Lehrer. Edison öffnete ihn und auf dem Blatt stand geschrieben: Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison soll, so wird berichtet, danach erstmal geweint haben. Es war das Vertrauen seiner Mutter, das ihn zu den Menschen hat werden lassen, der er geworden war. Ihr Durchhaltevermögen, dran zu bleiben, nicht zu resignieren, auch wenn die Lehrer ihren Sohn nicht haben wollte. Man muss dazu wissen, dass Edison von Kindheit auf durch eine Kinderkrankheit an einer Beeinträchtigung der Hörleistung litt. Und vermutlich haben die Lehrer das nicht erkannt und attestierten stattdessen eine Minderbegabung. Wäre seine Mutter nicht so weitsichtig und beschützend gewesen, hätte dieser Brief das gesamte Leben vom kleinen Edison grundlegend ändern können. Stattdessen aber glaubte sie an ihren Sohn, schluckte ihren Kummer hinunter und unterrichtete ihn zu Hause und blieb dran. Vermutlich wäre die Welt um ein Genie kleiner, hätte die Mutter anders gehandelt. Ebenso wie die Mutter von Edison gaben auch die vier Freunde nicht auf. Sie kehrten nicht um. Sie zeigen uns stattdessen einen anderen Weg. Und hier können wir von ihnen lernen. Sie änderten ihren Blick und ihre Perspektive. Und sie nahmen eine andere Möglichkeit wahr. Da sie merkten, dass sie auf dem herkömmlichen Weg nicht an Jesus herankommen konnten, wählten sie eine andere, spektakuläre Form. Und diese Form, das steht geschrieben in Markus Evangelium, dem Kapitel 2 und dort den Vers 4. Markus 2, der Vers 4. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Ein wenig unverschämt, oder? Zumindest aber unkonventionell. Einfach das Dach abzudecken. Gehört sich ja eigentlich nicht so. Wahrscheinlich fielen auch noch ein paar Lehmklumpen auf die im Hause Anwesenden. Vielleicht ja sogar auf Jesus. Immerhin machten sie das Loch ja ungefähr da, wo sie ihn vermuteten. Und dann kommt zu alledem noch eine gehörige Portion Gefahr dazu. Wer konnte garantieren, dass der Gelähmte dort auch wirklich heil herunterkommt, dass die Matratze nicht reißt oder einer der Freunde zu schnell loslässt? Es gab hier keine Generalprobe. Das war eine spontane Idee, nicht ganz ohne Risiko. Das lässt mich nachdenken. Die Freunde taten alles, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Er selbst konnte es nicht tun. Manchmal müssen wir anscheinend jemanden direkt zu Jesus abseilen. Und das durchaus mit kreativen Ideen. Menschen zu Jesus zu bringen erfordert häufig mehr als den herkömmlichen Weg zu benutzen oder zu beschreiten. Ja, es erfordert unseren Einsatz und unsere Kreativität. Vielleicht denken einige, ja, aber das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr jemanden körperlich tragen. Das kann sein, aber das macht nichts. Was wir notwendig brauchen, ist das Fürbittgebet, das Getragensein im Gebet. Und ich bin froh, dass wir hier in der Gemeinde Nymphenburg am Mittwoch diesen Gebetskreis haben, der überall dort stattfindet, wo wir gerade sind, auf der Arbeit, in der Natur, zu Hause, aber wir wissen uns verbunden miteinander. Jesus reagiert ganz erstaunlich auf diese Abseilungsaktion. In Markus 2, Vers 5 ist das. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus sah ihren Glauben, den Glauben von den Freunden. Von den Freunden, die nicht aufgegeben haben, die dran geblieben sind. Kann man den Glauben sehen? Jesus schon. Und Paulus schreibt später im Galaterbrief: Der Glaube, der durch Liebe tätig ist. Der Glaube, den man also an den Auswirkungen erkennt. Der Glaube, der vertraut. Ein Glaube, der so sehr vertraut, dass die Männer dafür aufs Dach steigen. Entgegen Zweifel und Enttäuschung. Und dann sagt Jesus zu dem Gelähmten: Mein Sohn. Dass Jesus ihn als mein Sohn bezeichnet, bedeutet auch, dass er ihn hinzufügt in die Familie Gottes. Er gehört dazu. In seinem Alltag war der Gelähmte immer der, der nicht wirklich dazugehörte. Der, der anders war. Der, der nicht laufen konnte. Aber bei Jesus gehört er dazu. Jesus stellt sich zu ihm. Und das ist auch wichtig für mein Leben zu wissen, dass Jesus sich zu mir stellt, dass ich zu ihm gehöre, egal durch welche dunklen Täler oder durch welche saftigen grünen Wiesen ich auch immer entlang gehen mag. Die Schriftgelehrten werden sich zunächst nicht verwundert haben, dass Jesus auf seine Sünden ansprach. Schließlich war im Denken der Juden Krankheit und Schuld aufs Engste miteinander verknüpft. Solange nicht Sünden vergeben waren, kann er nicht von der Krankheit geheilt werden, so ihr Denken. Und dann überrascht Jesus uns aber wiederum. Denn er bleibt gerade nicht bei der Sünde stehen, sondern zeigt einen Ausweg. Die Schriftgelehrten sind brüskiert von der Art und Weise, mit der Jesus die Sünde ansprach. Dir sind deine Sünden vergeben. So etwas geht nicht im Augen der Schriftgelehrten. Viel schlimmer, das ist Gotteslästerung. Im Alten Testament wurde das mit der Steinigung bestraft, wenn jemand Gott beleidigt. Also eine ungehörige Anmaßung, die Jesus hier sagt in den Augen der Schriftgelehrten. Und ich frage mich, ist das die Reaktion, die wir in diesem Moment von Jesus erwartet hätten? Oder hätten wir eher damit gerechnet, dass zuerst die Heilung kommt? Was wir hieraus lernen können, ist, dass Jesus die Sünde ernst nimmt, unsere Sünde ernst nimmt. Vielleicht manchmal mehr, als wir es belanglos tun und halten. Und er weiß, dass wir zuallererst Vergebung benötigen und dann körperliche Heilung. Die Schriftgelehrten sind nicht begeistert und das weiß Jesus, wie Markus im Vers 8 berichtet. Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Jesus verwendet hier eine ganz typische Lehrmethode von Rabbinern. Der Rückschluss von dem Leichteren auf das Schwerere. Der Zweck liegt darin, das eine als unmöglich, als über alle Maßen schwer zu veranschaulichen und anzuerkennen. Und um das zu erreichen, wird es mit etwas verglichen, was auch schon schwer ist, was aber eventuell noch möglich ist. Jesus verwendet das häufiger, auch zum Beispiel in Markus 10. Dort sagt er, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Also ein Vergleich, das Leichtere mit dem Schwereren. Das Erste ist mit großen Anstrengungen vielleicht Menschen möglich, das Andere ist nur ein Wunder Gottes. Und hier benutzt Jesus auch diese Lehrmethode, diesen Vergleich, aber er gibt nicht vor, was das Leichtere ist und was das Menschenunmögliche ist. So haben die Schriftgelehrten zu entscheiden. Und vielleicht denken Sie, naja, jeder Dahergelaufene kann behaupten, Sünden zu vergeben, schwer nachzuprüfen. Aber einen Gelähmten zu heilen, das ist etwas, was sichtbar ist, das ist etwas, was man sofort merkt. Und das kann Jesus doch unmöglich tun, wenn er gerade Gott gelästert hat. Zumal in ihrem Denken ja Krankheit mit Sünde aufs Engste verknüpft war und das eine dem anderen bedingt. Aber was würdest du sagen? Was ist leichter für Jesus? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Ein Schriftsteller sagte mal zu dieser Begebenheit, was ist leichter für Jesus, zu vergeben oder einen Körper zu heilen? Was kostet Jesus weniger Leiden, diesen Mann gesund zu machen oder ihm den Himmel aufzuschließen? Um den Gelähmten gesund zu machen, brauchte es einen einfachen Befehl. Um seine Sünden zu vergeben, brauchte es Jesu Blut. Das erste geschah im Haus von Freunden, das zweite auf einem kahlen Berg, gekreuzigt zwischen Räubern. Das eine kostete ein Wort und das andere seinen Leib. Das eine kostete einen Augenblick, das andere sein Leben. Was war leichter? So stark war Jesu Liebe zu diesen vier Freunden und dem Gelähmten, aber auch zu uns, dass er weit über ihre Bitte hinausging an das Kreuz. Dass Jesus unser Retter ist, dass er uns unsere Fehltritte und Sünden vergibt, das kostete ihn alles. Und Jesus ist es, der die Macht hat, beides zu tun, uns zu vergeben und uns gesund zu machen. Wie jetzt auch die Begebenheit zeigt ab Vers 10. Da heißt es, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Jesus bringt die Schriftgelehrten zum Schweigen, ja einige vielleicht sogar zum Lob Gottes. Durch die Heilung des Gelähmten zeigt er den Schriftgelehrten und allen anderen deutlich, dass er Sünden vergeben kann. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben, und wir dürfen uns darauf verlassen und darin Geborgenheit finden. Wir müssen nicht unsicher sein bezüglich unserer Vergebung und Erlösung, denn Jesus hat die Vollmacht dazu. Die Heilung des Gelähmten ist eine bemerkenswerte Begebenheit. Zunächst sind da die Freunde, die nicht aufgeben, die dranbleiben. Und dann gibt Jesus den Freunden mehr als das primär Erwünschte, als das Erwartete, mehr als nur die Heilung, sondern etwas viel Größeres und viel Wichtigeres, die Vergebung der Sünden. So ist Jesus. Er gibt weit mehr als das Ersehnte. Das, was wir vielleicht manchmal gar nicht zu bitten wagen, ewiges Leben, Beistand, Vergebung. Und damit wir uns dessen gewiss sein dürfen, gab er alles, was er hat, sich selbst. Was für eine Liebe. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass du uns vergeben willst, uns befreien willst, uns leitest, uns sorgst, uns Kraft verleihst und dass wir nicht alleine unterwegs sind, sondern dass du bei jedem Schritt bei uns bist. Danke, dass du uns auch immer wieder die Kraft gibst, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Danke, dass du so ein großer Gott bist und so voller Liebe. Ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest an diesem Sabbattag, auch wenn wir wieder auseinandergehen. Hab Dank für deine Güte. In deinem Namen. Amen. Amen.